Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Sigi Loch, Gastgeber Peter Kemper. Seit nunmehr 50 Jahren gehört Siegfried, oder wie ihn fast alle nennen, Sigi Loch, zu den führenden Persönlichkeiten der Musikindustrie in Deutschland. Mit 26 Jahren war Sigi Loch der jüngste Chef einer Major Company im Tonträgergeschäft und mit 50 Jahren war er der wohl älteste Newcomer in der Independence-Szene. Er gründete sein eigenes Label namens Act und machte es innerhalb kürzester Zeit zu einer der führenden Jazzplattenfirmen in Europa. Heute feiert der legendäre Labelchef seinen 70. Geburtstag. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, Herr Loch.
Dankeschön.
Ihr bisheriges Leben, Herr Loch, würde sicherlich Stoff genug bieten für mehrere Thementage, würde ich mal sagen. Wir haben aber nur 50 Minuten Zeit, um es Revue passieren zu lassen. Und ich würde gern zunächst Ihre Biografie ein wenig ausleuchten, um dann auf die aktuellen Veränderungen in der Musikszene im Allgemeinen und im Jazz im Besonderen zu sprechen zu kommen. Besonders interessiert mich da zum Beispiel diese neue Bedeutung auch des europäischen Jazz. Aber lassen Sie uns vielleicht mit dem Anfang beginnen. Können Sie sich noch daran erinnern, Herr Loch, als Sie zum ersten Mal Musik bewusst erlebt haben?
Also zum ersten Mal bewusst Musik habe ich erlebt nach dem Krieg. Es war also in dem Kriegsjahr, Ende des Krieges 1945, als wir gestrandet waren als Flüchtlinge aus dem Osten, aus Pommern. Der Vater war noch im Krieg, die Mutter mit zwei Kindern in einem zerbombten Haus in Halle an der Saale. Und aus diesem zerbombten Haus sah ich einen Trauerzug. Da wurde ein russischer General im offenen Sarg durch die Straßen gefahren. Das war russische Trauermusik. Und das ist das Ereignis, das ich bis heute noch im Kopf habe. Diese Musik hat mich schwer beeindruckt. Ich bin da mitgelaufen, ganz zum Ärger meiner Mutter, bis zu dem Friedhof.
Und war das das Pathos, was Sie da
Ja, das war das Pathos, nehme ich an. Aber man kann das ja auch rückblickend gar nicht erklären, was einen emotional bewegt. Aber das hat mich sehr bewegt, so sehr, dass ich es bis heute nicht vergessen habe.
Herr Loch, Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie wurden 1940 in Stolp geboren, wurden aus Pommern vertrieben. 1951 zog dann Ihre Familie aus der DDR nach Hannover. Was war das für eine Kindheit im Nachkriegsdeutschland? Was haben Sie da für Erinnerungen?
Nun, die Jahre nach dem Krieg, vor noch der Gründung der DDR, waren sicherlich noch mit mehr Entbehrungen verbunden als im Westen. Aber möglicherweise war es gar kein Unterschied. Jedenfalls war da eben Mangel an allem. Allerdings, mein Vater wurde sehr früh, als er zurückkam aus dem Krieg, wurde eingesetzt von den Russen als Gutsverwalter von großen Gut. Das waren typischen Saatgüter in Bösewick, hieß der Ort. Das wurde dann zersiedelt. Jeder bekam da so 20 Morgen Land und dann 3 Jahre später ging wieder alles Kommando zurück. Dann gab es dann diese LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften. Und mein Vater war ein ziemlich hoher Funktionär in der DDR, weil er eben vor dem Krieg zu der Nazi-Zeit völlig unverdächtig war politisch. So hatte er denn nach dem Krieg es also leichter, Positionen zu bekommen. Aber er ist dann, 1951 hat er die Nachricht bekommen, dass sein jüngster Sohn aus der ersten Ehe wiedergefunden wurde, der war verschollen. Und dann ging er in den Westen und kam nicht wieder zurück. Und die Familie saß dann in Merseburg fest. Und wir hatten dann die Stasi als Dauerbesucher im Haus. Und meine Mutter hat dann mit 3 Kindern 2-mal den Versuch unternommen, bei Nacht und Nebel über die damals noch grüne Grenze in den Westen zu kommen, was uns dann letztlich auch gelungen ist. Und dann waren wir dann 51, als im Westen schon der Aufschwung begann, standen wir wieder vor dem Nichts.
Vor dem Anfang.
Zumal mein Vater, als Funktionär mit dem Interzonenzug nach Westdeutschland gereist ist, wurde er nicht anerkannt als politischer Flüchtling. bekam, das ist heute ähnlich wie Asylanten, nur mit dem Unterschied, dass die hatten dann ein Bleiberecht, aber hatten keinen Anspruch auf Wohnung, keinen Anspruch auf Arbeit, und das war bitter. Also wir haben da sehr bittere Jahre erlebt.
Und so, Sie mussten wahrscheinlich als Kind, als Jugendlicher auch schon ziemlich ran.
Ja, weil meine Mutter wurde zu einem Überfluss dann auch noch sehr krank. Sie hatte Krebs, hat das allerdings überstanden, nach anderthalb Jahren auch Krankenhausaufenthalt, in dem ich dann die Familie versorgen musste als Jugendlicher und habe eigentlich dadurch gar keine Kindheit gehabt. Meine Kindheit, mein erstes, also 1955 war ein Schicksalsjahr für mich, weil nämlich in dem Jahr habe ich das Seifenkistenrennen für mich entdeckt und habe eine Seifenkiste gebaut und habe dann Seifenkistenrennen gefahren, und zwar erfolgreich. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, durch eigene Leistung zur Anerkennung gefunden zu haben und sozusagen aus diesem armen Ghetto herauszukommen. Und gleichzeitig habe ich in dem Jahr auch das erste Jazzkonzert gehört von Sidney Bechet, zu einem Zeitpunkt, als ich überhaupt gar nicht wusste, was Jazz ist, dass es den Jazz überhaupt gibt. Und nur weil mich ein Freund mitgenommen hat in die Niedersachsenhalle, wurde ich nun Zeuge dieses Auftrittes. Und dann hat sich herausgestellt nachher, dass der 1940, als ich geboren wurde, seine ersten großen Aufnahmen für Blue Note gemacht hatte, die ich dann auch in Form einer EP gekauft habe. Hatte gar keinen Plattenspieler, aber immerhin.
Aber schon mal die Platte.
Ich hatte die Platte.
Ja, und das habe ich auch mal gemacht.
Nicht, so. Und dann war das nächste Problem, wie bekomme ich jetzt Geld, um mir einen Plattenspieler zu besorgen? Und dann weiter, nachdem der Bacillus Jazz nun mal von mir Besitz ergriffen hatte, wollte ich eine eigene Band haben. Das habe ich auch gemacht. Die hieß dann The Red Onions, in Anlehnung natürlich.
Was haben Sie da gespielt?
Schlagzeug.
Ja. Richtig gelernt oder autodidaktisch?
Nein, ich bin autodidakt, wie ich eigentlich alles in meinem Leben als Autodidakt gelernt habe.
Ja, darf ich nochmal nachfragen? Also Musik spielte in Ihrem Elternhaus keine große Rolle?
Nein, insofern schon, als dass mein Vater ein großer Freund von Volksmusik und Schlagern war und ich ein Akkordeon bekam, dass ich dann bekam auch Unterricht. Ich habe auch richtig Akkordeonunterricht gehabt. Und habe dann aber eben zum Pläsier meines Vaters dann abends so Wendy Capri Fischer und ähnliche Dinge gespielt, zu seiner Freude. Und er spielte dann dazu auf einer kleinen hohen Mundharmonika. Und ja, das war so meine Music Education. Ja. Aber da ich das nicht mochte, auch das Akkordeon nichts besonders mochte.
Wollte ich gerade fragen, denn ich habe auch mal zu meiner Erstkommunion ein Akkordeon bekommen. Und als ich dann die erste E-Gitarre in der Hand hatte, war ich für das Akkordeon verloren. Ja. Ähnlich ging es Ihnen sicherlich, als Sie Sidney Bechet gehört haben.
Ja, und dann natürlich war für mich das Schlagzeug sozusagen die wichtigste Option, weil damit konnte ich dann rebellieren. Also Revolution gegen das Schlagerwesen, gegen diese Art von Musik, die mir nie gefallen hat, und natürlich auch gegen das Instrument, dem ich nie wirklich eine große Liebe gewinnen konnte.
Ja. Herr Loch, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sich dann die Schallplatte gekauft, obwohl Sie noch gar keinen Plattenspieler besaßen. Welche Bedeutung hatten damals solche amerikanischen Platten? Das war doch irgendwie ein Freiheitsversprechen.
Na, man muss wissen, dass zu der Zeit der Schallplattenmarkt ja erstes Mal sehr klein war. Die Schallplattenfirmen waren alle sozusagen nur Anhängsel der Geräteindustrie, also zum Beispiel die Deutsche Grammophon, eine Tochtergesellschaft von Siemens, Philips, natürlich auch ein Gerätehersteller, aber auch selbst die Electrola gehörte zu EMI und auch die Teldec gehörte zum Decca-Konzern. Das waren also alles eigentlich Gerätehersteller, die Schallplatten produzieren mussten, damit sie ihre Geräte verkaufen können. Weil historisch gesehen die Musikverleger es damals schon vor dem Kriege versäumt hatten, zu erkennen, dass das Verbreiten von Musik, somit das Verlegen von Musik, in der Neuzeit eben über die Schallplatte stattfand und nicht über die Noten. Aber das Musikgeschäft war noch sehr überschaubar und bestand im Wesentlichen aus Schlagern. Nicht? Also nach dem Krieg musste gute Laune verbreitet werden, nicht, für die Aufbauphase der Republik. Und so war auch die Musik aus dieser Zeit, der ich
im Südseeträume und
ja,
so
eben,
weiter.
Also die Fernsucht der Deutschen ist ja sprichwörtlich und hat ja sogar sich bis in die Neuzeit herüber gerettet. Aber es war eben diese Musik. Und für mich war dieses Erlebnis dieses kleinen, schwarzen, weißhaarigen Musikers und diese Musik, die für mich eben das Freiheitsversprechen war. Es war für mich erkennbar, eben die Erfüllung der Sehnsüchte des Einzelnen, um sich zu verwirklichen in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Das ist für mich Jazz, bis heute. Mhm. Und natürlich war dann auch gleich sehr schnell das Behrens Jazzbuch.
Das war für alle die Bibel. Das war
für alle die nicht. Bibel, ist ja bis heute das erfolgreichste Jazzbuch aller Zeiten. Das habe ich natürlich aufgesaugt und somit dann auch natürlich erfahren, welch eine ungeheure Vielfalt in dieser Jazzmusik steckt.
Sie haben jetzt Schlagzeug gelernt oder sich selbst beigebracht. Sie haben eine Band gehabt. Sie waren Amateur. Wie sind Sie denn in die Musikszene reingerutscht?
Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich sehr bald erkannte, dass meine Fähigkeiten als Musiker doch sehr begrenzt waren. Mir war klar, dass ich es als Musiker wahrscheinlich nicht zu einer Karriere in dieser wunderbaren Musik schaffen würde. Und dann reifte einfach der Gedanke, nachdem ich nun erfahren hatte, dass die Gründer von Blue Note, also Francis Wolff und Alfred Lion, aus Berlin stammend, in New York 1939 das Blue Note Label gegründet hatten. Beide waren auch keine Musiker, der eine war Fotograf. Ich war übrigens auch schon, bevor ich Jazz gehört habe, habe ich schon angefangen zu fotografieren. Ich hatte also eine sehr starke Affinität für die Fotografie. Mhm. Das erkannte ich dann wieder in Francis Wolff. Und meine sehr naive Vorstellung war, wenn die das können, kann ich das auch. Und so reifte sehr früh der Wunsch, mit dieser Musik verbunden zu bleiben in diesem Leben, meinen Beruf in dieser Musik zu finden, sie damit zu verbinden und Mittler zu sein zwischen Musikern und seinem Publikum. Und das war der ausschlaggebende Faktor. Ein Schallplattenhändler in Hannover hat mir dann sozusagen die Tür geöffnet zur Elektrona.
Einstieg, EMI-Elektrona.
Und da bekam ich meinen ersten Job als Vertreter und bin dann losgefahren mit einem VW, nur mit einem Sitz, Fahrersitz, der Rest war ausgebaut, Auto vollgeladen mit Platten, die sonst keiner
Importplatten.
Und da war die Bandbreite dann natürlich nicht nur Jazz, also Jazz war auch da nur eine Nische. Hauptsächlich ging es um Folklore, um Klassik, um Early Rock'n'Roll, also die ersten Platten von Cliff Richard and the Shadows und so etwas waren dabei. Aber eben auch schon die ersten Flamenco-Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen, die habe ich schon 1960 gehört, von Ravi Shankar, nicht? Also lange bevor das dann über die Beatles zu einem großen internationalen Erfolg wurde. Nicht?
Sie haben dann aber nicht lange bei der EMI Elektrola gearbeitet, sondern sind dann bald als Labelmanager zu Philips gegangen.
Ja.
Wie war das eine Goldgräberstimmung damals in der Plattenindustrie?
Also
wie haben Sie das
erlebt? Es war gerade in der Zeit, 1962 gab es so eine Art ersten kleinen Jazz-Hit, eine Langspielplatte von Miles Davis und Gil Evans, Porgy and Bess. Und diese Platte hatte in dem relativ überschaubaren Langspielplattenmarkt sozusagen schon eine kleine Hit-Erfahrung gemacht. Und diese Platte gehörte natürlich auch zu meinen Lieblingen. Und es gab dann diese Platte Sketches of Spain. Yeah. Und mein Wissen darüber, dass diese Platte schon existierte und ein Händler sie eigentlich haben wollte, aber der Vertreter von Philips der Meinung war, es gibt keine. Dadurch wurde ich eingeladen, nach Hamburg zu kommen, zu Philips, und die suchten einen Labelmanager für Jazz, weil die waren damals gerade im Begriff, ihr gesamtes Columbia-Repertoire zu verlieren. Das war mehr als 50% des gesamten Umsatzes, weil Columbia sich allein selbstständig machte als CBS 2 Jahre später. Und die hatten die irrige Vorstellung davon, dass die Zukunft der populären Musik dem Jazz gehört, weil ein paar Jazz-Hits, wie gesagt, Miles Davis, aber auch schon Take 5 von Dave Brubeck, aber auch Watermelon Man von Herbie Hancock.
Also solche Sachen. Der Jazz hat damals so ein bisschen diese Vorläuferfunktion vom Rock'n'Roll übernommen. Ne?
Natürlich,
also ein bisschen Protestmusik.
Wir wissen ja, dass Rock'n'Roll ohne Jazz ja auch gar nicht denkbar wäre, weil alles basiert natürlich auf dem Blues und Rhythm and Blues. Und somit hat der Jazz doch eigentlich auch immer eine Art Vordenker Rolle gespielt in Bezug auf die Entwicklung der Popularmusik. Das erleben wir ja auch heute. Ich meine, der Rap, inzwischen auch nicht mehr ganz neu, ist ja nichts anderes als der Bebop der Popmusik. Ja. Das war Charlie Parker 47.
Und Gospel und Blues.
Ja, und all das ist da hineingeflossen. Ja. Aber insofern ist natürlich die populäre Musik immer ein Nutznießer gewesen der Entwicklungen, die sich vorher im Jazz, Blues und Rhythm and Blues schon abgespielt hatten.
Jetzt haben wir schon so viel über die Musik gesprochen. Jetzt müssen wir doch mal ein Stück hören. Ich glaube, Sie haben uns jetzt von Sidney Bechet eine Nummer mitgebracht.
Ja, Sidney Bechet, das war eine Aufnahme, die ist entstanden, als ich geboren wurde, 1940.
Und es ist Indian Summer. Das war Indian Summer, gespielt von Sidney Bechet, und ausgesucht hat sich diesen Titel unser heutiger Doppelkopfgast Sigi Loch im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Loch, wir haben eben schon Ihre ersten Karrierestationen in der Musikbranche angesprochen, aber daneben haben Sie ja, ich glaube, das war auch so in den frühen 60ern, eine weitere Leidenschaft kultiviert, nämlich Ihre Liebe zur zeitgenössischen Kunst. Wie kam es dazu?
Wie schon erwähnt war, die Fotografie von schon sehr, also sehr früh, bevor ich überhaupt mit Jazz in Berührung gekommen bin, habe ich schon fotografiert. Bescheiden, zunächst bin ich in einer Box und dann hatte ich später auch eine Rolleiflex. Aber eben das war eine Schule des Sehens, die dann entscheidend noch einen anderen Twist bekam, weil ich in meiner Eigenschaft als Labelmanager für Philips 1962 auch verantwortlich war für die Twen-Serie, dieses damalige Kultmagazin, das ja heute noch von Kennern sehr
Willi
verehrt
Fleckhaus,
wird.
Fleckhaus
war Chefredakteur, verantwortlich für die Gestaltung.
Design, ja.
Und der Herr Köper war verantwortlich für die Texte. Es gab also zwei Chefredakteure. Und in der Betreuung dieser Serie, die ja eigentlich von Joachim Ernst Behren initiiert worden ist, hatte ich jetzt monatlich Kontakt mit der Chefredaktion und somit auch mit Köper und Fleckhaus. Und Fleckhaus hat ja damals radikal aufgehört, auf Plattencovern Bilder von Musikern abzubilden, sondern der hat bildende Kunst, Serigraphien, zumindest meistens war das Op-Art, also Max Bill und Zeitgenossen und Basarelli, die waren das Cover. Sehr ungewöhnlich für die Zeit. Und er hat mir eigentlich sozusagen die bildende Kunst nahegebracht. Er hat mich neugierig gemacht darauf. Und ich habe fortan mich dafür interessiert und fing auch an, mit meinen bescheidenen Mitteln eben auch ein bisschen Druck, Grafik, Serigraphien, Lithografien zu kaufen. Und bin dann diesem Linie, also dieser zweiten Leidenschaft, wenn man so will, treu geblieben, habe sie weiterentwickelt und dann im Laufe meines Lebens immer dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld verdient hatte, als ich brauchte, um zu leben und Schallplatten zu kaufen, dann war das nächste, wurde das investiert in Kunst.
Ich meine, die Tatsache, dass Sie dann als Sammler in zeitgenössische Malerei investieren konnten, verdankt sich natürlich auch Ihrem Aufstieg im Musikbusiness. Sie haben dann ja auch richtig Geld verdient. Es ging, glaube ich, richtig los, wenn ich das richtig sehe, 67, als Sie mit 26 Jahren zum jüngsten Chef eines großen amerikanischen Plattenkonzerns avanciert, nämlich Liberty United Artists.
Ja, das ist richtig, weil nachträglich bin ich dankbar meinen damaligen Chefs, die mich nach meiner Überzeugung schlecht behandelt hatten. Denn ich habe da neben meiner Aufgabe als Labelmanager für Jazz auch eine Reihe sehr populärer und sehr erfolgreicher Produktionen gemacht, obwohl ich gar nicht als Produzent angestellt war, nämlich die Star Club Produktionen mit Aufnahmen wie die Searchers mit Sweets for My Sweets, und das war dann der erste Hit einer Liverpool Band nach den Beatles, und diese Star Club Aufnahmen waren außerordentlich erfolgreich. Und dann hat der Chef mir auch angeboten, einen Produzentenvertrag, aber der wurde dann kurzfristig abgelöst und ging nach Mexiko. Und der neue Chef war einfach nicht nach meinem Geschmack. Und ich habe dann gekündigt und wollte dann mein eigenes Jazzlabel gründen, nämlich ACT.
Die Idee, damals schon die Idee.
Ja, 1966 ging ich von Hamburg nach München, um das ACT-Label zu gründen. Es gab schon eine Zeichnung von dem Label, sehr ähnlich dem, was wir heute noch benutzen. Und zusammen mit Klaus Doldinger, der sollte dann mit dabei sein, auch mein erster Künstler werden auf dem eigenen Label. Und dann kam eben etwas ganz anderes in die Quere, nämlich das Angebot des Eigentümers von Liberty Records, der mich nach Amerika einlud. Und ich sagte ihm, ja, ich will aber gar nicht für dich arbeiten, ich will ein Jazz-Label gründen. Da sagt er, Jazz, do you know Blue Note? Ich sage, natürlich, das ist ja der Grund, warum ich es machen will. I just bought Blue Note. Und so war es dann so, die Aussicht, jetzt mit den Leuten, also mit Wolf und Lion zusammenzuarbeiten.
Den Eigentümern von Blue Note.
Ja, ja, den Eigentümern, den Ex-Eigentümern, muss man sagen, hat mich dann bewogen, dieses Angebot anzunehmen. Mhm. Und auf einmal war ich mit 27 Jahren der jüngste Plattenboss Europas. Ja. Nicht? Und nur eine Spielernatur wie Al Bennett es war, konnte so eine Entscheidung fällen. Denn was hatte ich schon geleistet, was mich qualifizierte, ein ganz komplexes
Unternehmen.
Ja, das war
vielleicht Ihre Leidenschaft.
Natürlich, er hat offensichtlich mehr an meine Talente geglaubt, als ich zu dem Zeitpunkt selber mir erlaubt habe zu glauben. Jedenfalls habe ich diese Herausforderung angenommen. Ich habe sie bestanden und dann war erstmal die Idee des eigenen Labels war erstmal ad acta gelegt.
Herr Luch, mit Ihrer Arbeit bei Liberty Records sind Namen wie Klaus Doldinger verbunden, aber auch Amondyl 2 oder Katja Epstein. Nach Ihrem Wechsel zur WEA im Jahr 1971 und dem Zusammenschluss der Labels Warner, Elektra und Atlantic haben Sie sich verstärkt um die Produktion von einheimischen Künstlern gekümmert. Marius Müller-Westernhagen zum Beispiel ein Name oder Ideal, die Protagonisten der neuen deutschen Welle, Heinz-Rudolf Kunze. Das heißt, es war immer Ihr Ehrgeiz, nicht schon etablierte Künstler zu verpflichten, sondern neue, junge Talente aufzubauen.
Das ist richtig. Ich meine, selbst meine erste Jazzproduktion mit Klaus Doldinger hieß ja Jazz Made in Germany und war wohl die erste Platte noch vor Albert Mangelsdorf, die dann ein Jahr später kam, seine wunderbare und berühmte Tension bei CBS, war das die erste deutsche Jazzproduktion, die international veröffentlicht wurde und auch Anerkennung fand. Und ich habe immer gemeint, dass es meine Aufgabe ist, selbst Talente zu finden und zu entwickeln, ihnen ein größeres Publikum zu ermöglichen durch meine Arbeit, als sie es möglicherweise ohne meine Arbeit erreicht hätten, und sich mit Musikern zu beschäftigen, die in meinem Lebensraum sind. Also jetzt nicht versuchen, amerikanische Künstler zu finden oder etablierte Namen mit Geld zu kaufen. Das habe ich nie gemacht. Auch später, als mir die finanziellen Möglichkeiten offen standen bei Warner, habe ich es immer abgelehnt, etablierte Künstler zu kaufen. Nicht, weil ich jetzt nicht genug Achtung hätte vor den Erfolgen solcher Leute, aber ich habe es abgelehnt, Peter Maffay unter Vertrag zu nehmen, weil ich sage, ist so ein Superstar. Ich habe lieber Marius Müller-Westernhagen aufgebaut. Es hat ja viele Jahre gedauert. Oder ich habe Amondyl oder auch Can unter Vertrag genommen. Also alles Bands, die zum Bands, die zum Zeitpunkt, als ich sie unter Vertrag genommen habe, völlig unbekannt waren.
Herr Luch, nach einem weiteren Schritt auf Ihrer Karriereleiter wurden Sie dann 1983 zum Präsidenten von der WEA Europe in London berufen. Hatten Sie damals überhaupt noch Gelegenheit, um die Musik Ihrer Firma zu kümmern? Oder waren das nur noch Meetings?
Also um Musik haben wir uns immer gekümmert. Nur ich habe meine Rolle als Produzent musste ich zwangsläufig aufgeben. Es ist nicht möglich, die Verantwortung zu übernehmen. Und das waren ja immerhin 2.500 Mitarbeiter, die insgesamt für die Warner-Gruppe in Europa gearbeitet haben. Eine solche Verantwortung kann man nicht übernehmen und erfolgreich gestalten, wenn man selbst jetzt meint, im Studio den Leuten zu beweisen, was eine gute Produktion ist. Das heißt, ich musste völlig abstinent sein in Bezug auf Studioaktivitäten. Ich habe eigentlich nur in der ganzen Zeit, glaube ich, 3 Platten gemacht. Aber ansonsten habe ich eigentlich mit meinem Einstieg bei Warner 1971 überhaupt nicht mehr produziert, sondern war nur noch als Konzernmanager dafür verantwortlich, eben diese Firmen weiterzuentwickeln und sie zu dem zu machen, was sie dann letztlich auch wurden. Sie wurden ja dann die Nummer 1 im Musikbusiness. Und da kann man jetzt nicht selber im Studio agieren. Das muss man dann den Leuten überlassen, die das hauptberuflich machen. Abgesehen davon hatte sich ja auch die Studiotechnik in einem solchen Maße verfeinert und verkompliziert, dass ich, der ja aus der Zeit noch stammt, wo man im Studio versucht hat, das, was auch ein Musiker live produziert hat auf der Bühne, im Studio einzufangen, vielleicht etwas zu verfeinern. Ja. Aber das war es auch. Während danach mit den Beatles und der Entwicklung, die danach kam, wurde ja die Musik im Studio kreiert. Es wurde also
Das Studio über Leer, als Musikinstrument.
So ist es. Also früher haben die Musiker, die kamen mit eingespielten Titeln und Repertoire ins Studio und die haben das aufgenommen und das war es dann. Während später dann mit dem Rock'n'Roll die Musiker ins Studio gingen und im Studio die Musik erst entwickelt haben.
Zum Teil geschrieben,
Und das führte dann dazu, dass solche Produktionen konnten Monate, gar Jahre dauern, bis die
fertig
waren.
Und die brauchten natürlich dann auch mehr und mehr Spezialisten.
Nicht? So ist es. Und das war natürlich eine Aufgabe, die ich in keinster Weise hätte professionell abdecken können. Schon gar nicht neben meiner Aufgabe als Präsident von Warner Europe.
Sie waren ja sehr erfolgreich als Manager von Warner Europe, aber 1987, Sie waren damals 47 Jahre alt, wollten Sie diese, sagen wir mal, Unternehmensphilosophie des Warner Management nicht länger mittragen und Sie haben kurzerhand gekündigt, aus einer Top-Position heraus. Was hatte sich damals in der Musikindustrie verändert, was Ihnen solche Kopfschmerzen bereitete?
Ja, man muss zunächst einmal wissen, dass meine Karriere geprägt war durch die Unterstützung von großen Persönlichkeiten. Der erste, der mir die Chance gegeben hat, eine Schallplattenfirma zu gründen, war Al Bennett. Und als Al Bennett seine Firma verkauft hat und dann selber gefeuert wurde von Transamerica, den neuen Eigentümern, habe ich konsequent die Firma verlassen, weil ich wollte mit den neuen Herren nichts zu tun haben und wollte wieder mein Label gründen, zum zweiten Mal. Und dann kam aber Nesri Ertegun ins Spiel, der natürlich für mich ein Hero war, als Produzent von Coltrane, Modern Jazz, Quartett und. Ertegun kam dann just in dem Augenblick, als ich Transamerica, also Liberty verlassen hatte, Liberty United Artists, kam er zu mir und sagte, er sei jetzt verantwortlich für den Aufbau der internationalen Organisation der Warner Labels und sagte, I need you. Und dann sagte ich, listen, I want to do my Jazz Label. Dann sagte er, Ziggy, you know, there is no money in Jazz, but there will always be Jazz in whatever we do. Also, was immer wir tun werden,
hat was mit Jazz zu tun.
So hatte er ja genauso eine Leidenschaft, vielleicht noch eine viel größere als ich selbst. Aber
war schon eine Seelenverwandtschaft.
Ja, aber wir haben beide natürlich gelernt in diesem Geschäft, dass der Jazz, den kann man lieben, man kann sich dafür einsetzen, aber man kann damit nicht wirklich erfolgreich sein. Und insofern ist Ertegun mein großer Mentor, väterlicher Freund geworden. Und als Nesri Ertegun aus Altersgründen zurücktreten musste, 87 war klar, er sollte zurücktreten. Er selbst war sich dessen gar nicht im Klaren. Aber mir war klar, dass das bevorsteht. Und diese Wachablösung wieder mit neuen Leuten, mit denen ich es dann zu tun hatte und erkennbar völlig anderen ästhetischen Ausrichtungen als die wir über damals 17 Jahre zusammen gepflegt hatten, hat mich bewogen zu sagen, ich gehe lieber, bevor man mich gehen lässt oder mich zum Gehen zwingt.
Bevor Sie gegangen werden, sozusagen.
Nicht, bevor ich gegangen werde. Denn eins war klar, ich war inzwischen Präsident von Warner Europe. Sehr viel mehr Karrieresprünge hätte ich da gar nicht mehr machen können. Und ich hätte wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre meines Berufslebens damit verbracht, meinen Sessel zu verteidigen gegen all die anderen jüngeren Leute, die versuchen, auf genau denselben zu gelangen. Und habe dann gesagt, nein, Nesri geht, ich bin mit Nesri gekommen, er hat mich geholt, ich gehe mit ihm. Wir haben am selben Tag die Firma verlassen.
Es war für Sie, das muss man ja sagen, dann auch der Startschuss endlich zur Gründung eines eigenen Labels.
Es war die allerhöchste Zeit, weil es war die letzte Chance, die ich hatte, um diesen Jugendtraum überhaupt zu erfüllen mit dem eigenen Label, was allerdings mich nicht davor bewahrt hat, erst einmal einen großen Fehler zu machen, nicht? Denn ich habe zunächst einmal wahrscheinlich auch aus Unsicherheit, weil inzwischen war ich ja fast 50 und damit der älteste Newcomer in der Independent-Szene und habe dann doch gedacht, naja, also vielleicht brauche ich doch ein bisschen Hilfe und habe mich dann
zu sehr auf Team.
Ja, ich war es ja auch gewohnt, im Team zu arbeiten. Ich war ja kein Einzelgänger. Ja, nicht? Ja. Und dann kam eben das Angebot von Annette Humpo und Jim Rakete, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann kam ein Angebot von der Polygram und. Da wurde auch relativ viel Geld geboten und so, dass ich diesen Sprung in die Unabhängigkeit gemacht habe, ohne eigenes Geld zu riskieren. Und das hat sich als ein ganz fataler Fehler herausgestellt, weil ein Jahr später war klar, dass das nicht funktioniert.
Ja, gruppendynamisch einfach viel zu schwierig.
Gar nicht zu machen. Und dann war mir auch klar, dass ich einerseits mein eigenes Label hatte, andererseits aber musikalisch doch eigentlich wieder Lichtjahre entfernt war von dem, was ich ästhetisch wollte.
Sie wollten ein Jazzlabel.
So ist es. Und dann habe ich das einfach alles gestoppt und habe gesagt, ein Jahr überlegen, Sabbatikum, und habe dann nach einem Jahr, also 92, dann gesagt, so, jetzt gehe ich wieder an den Start, allein, nur dem Jazz verpflichtet, nur meinem eigenen Geschmack verpflichtet, nur machend das, was ich auch selbst finanzieren kann, also ohne finanzielle Hilfe, ohne dass mir irgendjemand reinredet in das, was ich da tue. Und so habe ich es gestartet, 92, und so ist es eben dann auch erfolgreich geworden.
Bevor wir jetzt über die Firmenphilosophie von ACT noch genauer sprechen, um diesen Gesprächsblock abzuschließen, spielen wir doch jetzt mal was von Ihrem Longtime-Hero Doldinger. Ja, was haben Sie uns da
interessant
ausgesucht?
Interessant ist, dass in dem Jahr, in dem ich Sidney Bechet gehört habe, 1955, hat Klaus Doldinger mit den Feetwarmers auch seine erste Platte gemacht, nämlich den Tishomingo Blues, und er spielt dort Sopransaxophon wie Sidney Bechet, und zwar fast so, als sei der Meister selbst vor dem Mikrofon gestanden.
Das hören wir uns mal an jetzt. Den Tishomingo Blues von Klaus Doldinger. Ausgesucht hat diese Musik mein heutiger Doppelkopf-Gast Sigi Loch, legendärer Schallplattenproduzent, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Gastgeber ist Peter Kemper. Herr Loch, wir haben eben schon über Ihre eigene Labelgründung ACT Music gesprochen. Geschrieben ist das ja ACT, also mit einem englischen C sozusagen. Welche Firmenphilosophie verbirgt sich hinter diesen drei Buchstaben ACT?
Also es ist keine Abkürzung, wie oft vermutet wird, sondern es ist einfach die Nutzung eines Begriffes, der in dem Musikbusiness sozusagen zu den geläufigsten Worten gehört.
Mache,
ACT. ACT heißt einfach für mich der Künstler als umfassendes Produkt, wenn man so will, nämlich sowohl als Interpret wie auch als Darsteller, also wie als Bühnenpersönlichkeit. Denn was ich gelernt habe in diesem Geschäft ist, dass für den Erfolg vielleicht zu 50% die Musik verantwortlich ist. Die andere 50% geht auf das Konto der Persönlichkeit. Und wenn wir uns heute zurückerinnern, auch im Jazz, dann reden wir von Miles Davis, Duke Ellington, Count Basie, Sidney Bechet, Louis Armstrong, John Coltrane. Das sind alles große Persönlichkeiten gewesen, nicht nur große Musiker. Mhm. Das gilt selbstverständlich auch für jede andere Art von
Persönlichkeiten, Künstlerpersönlichkeiten.
Künstlerpersönlichkeiten. Ja. Und ACT ist sozusagen der Oberbegriff für den Künstler in seinem ganzen Schaffen, nicht nur als Musiker und Komponist, sondern eben auch als Performer.
Sie haben ja gerade den europäischen Jazz durch ACT, durch dieses Label, durch die Produktion auf diesem Label befördert. Wenn wir mal auf die aktuelle Jazzszene blicken, es gibt ja die These, dass die kreativen Impulse im Jazz jetzt seit einigen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, eher aus Europa kommen, denn aus den USA, also von europäischen Musikern und nicht mehr so sehr von afroamerikanischen Musikern. Würden Sie dieser These zustimmen?
Das ist eine These, die selbstverständlich in Amerika heiß diskutiert wird und auch bestritten wird, was sicherlich auch zum Teil seine Berechtigung hat, weil wir kennen mehr das, was in Europa in den letzten 20 Jahren geschaffen und kreiert worden ist, um das Vokabular des Jazz zu erweitern. Gleichzeitig aber ist der Jazz in Amerika selbst ja noch eine viel kleinere Nische als bei uns. Und die jungen kreativen Musiker, die es in Amerika durchaus gibt, haben kaum eine Chance, sich zu artikulieren. Es gibt wenig Clubs, wo sie auftreten können. Also außerhalb von New York gibt es eigentlich keine wirklich aktive Jazzszene in den USA. Die großen Jazzmusiker, die wir alle kennen, die hier nach Europa kommen,
verdienen ihr Geld.
Also sie könnten alle nicht von dem Geld leben, das sie in ihrer Heimat verdienen. Auch ihre Schallplattenumsätze machen, tätigen, oder haben sie zumindest in der Vergangenheit getätigt, hauptsächlich in Europa und in Japan, sodass die vielen ganz jungen Jazzmusiker, die für wenig Geld in kleinen Clubs in New York spielen müssen, hier kaum wahrgenommen werden. Wir haben aber wahrgenommen, die Weiterentwicklung des Jazz, vor allen Dingen in den Ländern von Skandinavien, aber auch Frankreich und Italien und Spanien. Also alles Länder, in denen die Musiker sich auf ihre eigenen musikalischen Wurzeln besonnen haben. Also der Jazz für mich war ja von Anbeginn immer eine Form von Weltmusik. Ja. In seinen Gründerjahren, Anfang des letzten Jahrhunderts, war das das Resultat eines Melting Pots, also der Vermischung der Kulturen. Und die Weiterentwicklung des Jazz hat immer auch da seine wesentlichen Impulse erfahren. Und das haben wir in Europa in den letzten 20 Jahren verstärkt mitbekommen. Und diese Musiker hier, Gott sei Dank, haben es auch zu großer Popularität gebracht. Mhm. Nehmen zum Beispiel Esbjörn Svensson, der das Klaviertrio neu definiert hat, indem wie er damit umgegangen ist.
Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, auf ESD Esbjörn Svensson, denn diese Gruppe hat ja im Mai 2006 es zum ersten Mal in der 72-jährigen Geschichte des Downbeats auf das Cover geschafft, ja, als erste europäische Gruppe EST. Leider ist Esbjörn Svensson ja inzwischen verstorben und EST war neben Künstlern wie Nguyen Le, Nils Landgren oder Michael Wolny eine ihrer großen Entdeckungen für das Act-Label. Haben sich diese europäischen Jazzmusiker inzwischen von ihren amerikanischen Vorbildern weitgehend abgenabelt?
Ich glaube, dass sie aufgehört haben, als Epigonen diese amerikanischen Jazzmusiker zu imitieren. Das ist ja etwas, was wir vor allen Dingen in den 50er, 60er, 70er Jahren auch in Deutschland erleben, übrigens auch mit der jungen Generation von Musikern erleben, die alle hervorragend ausgebildet sind, die alle spielen können, aber sogar sehr gut spielen können. Nur das, was die große Künstlerpersönlichkeit des Jazz ausmacht, ist es ja, sein eigenes Vokabular zu entwickeln. Also einfach schon nach zwei Takten absolut wiedererkennbar zu sein. Also diese Alleinstellungsmerkmale, wie man es im Marketing nennt, die ein Bichet hat, ein Armstrong hat, ein Miles Davis hat, einen Sound von Cannonball Adderley oder das Orchester von Count Basie oder Duke Ellington. Die brauchten nur zwei Takte zu spielen, da wusste man sofort, wer da spielt. Mhm. Und heute, wenn Sie heute junge Saxophonisten zum Beispiel hören oder auch Coltrane, hat man sofort gehört, wer das ist. Hört man heute nach vier Takten schon, wer da Saxophon spielt von den Jungen? Sehr selten. Und die Musiker, die es können, das sind die Doldingers, das war der Albert, das ist aber auch ein Joachim Kühn, dessen Klavierspiel unverkennbar ist. Und das ist auch das, was ein Esbjörn Svensson ausgezeichnet hat. Oder aber auch jetzt bei Michael Wolny, für mich eins der größten Talente, dass ich das Glück hatte, früh zu hören. Also für mich ist das alles nicht so sehr getrennt. Ich bin ja auch oft verschrien worden als Jazzverräter, weil ich eben nicht immer nur der wahren Lehre nachgehangen bin. Für mich ist Musik entweder gut oder schlecht und ich höre halt viele Arten von Musik, am liebsten Jazz, aber eben keinesfalls nur Jazz.
Jetzt hören wir doch nochmal zur kleinen musikalischen Verschnaufpause einen ihrer großen Protagonisten, Nils Landgren, mit dem Titel You Dig. Der Titel You Dig von dem Posaunisten Nils Landgren, eine Wunschmusik von Sigi Loch, heute Gast im Doppelkopf im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Loch, Zum Schluss noch ein paar Fragen zu den aktuellen Veränderungen in der Musikszene. Ich spreche vor allen Dingen jetzt die neuen Vertriebsmöglichkeiten via Download im Internet an. Was bedeutet diese technische Revolution, die da stattfindet, für eine Plattenfirma?
Ja, wir müssen ja leider beklagen den Niedergang der Musikindustrie in der Form, wie wir oder ich insbesondere seit meinem Einstieg ihn seit 1960 erlebt haben. Von einem Minoritätenprogramm wurde ja die Musik sozusagen der Treibriemen einer der Jugendkultur der ganzen Welt, nicht wahr, in den 70er und 80er Jahren. Und damit wurde die Schallplattenindustrie zu einer Kulturindustrie in einer Größenordnung, wie man sich das vorher nicht vorstellen konnte. Mit der Erfindung der Digitalisierung und später dann auch dem Internet hat einfach die Bedeutung der Musik für die junge Generation abgenommen. Also heute definieren sich die Jugendlichen nicht in dem Maße über die Musik, wie wir das getan haben in unserer Jugend, sondern heute geht es um Computer, um Internet und. Das heißt,
obwohl unheimlich viel gehört wird.
Ja, die Leute, die meine, das nützt ja nichts, wenn jemand in der Lage ist, sich 10 Megabyte Musik runterzuladen. Die Zeit hat er ja gar nicht in seinem ganzen Leben nicht, um das alles zu hören. Aber es genügt ihnen offensichtlich zu wissen, ich habe das sozusagen auf meinem Speicher und ich muss es gar nicht hören. Während früher war das Hören der Musik, das Identifizieren mit dem Künstler, mit den Inhalten, das war etwas, was unser Leben bestimmt hat.
So eine existenzielle Erfahrung.
So ist es. Ja. Das ist heute in dem Fall nicht mehr so. Außerdem kommt hinzu, dass mit dem Tonträger der CD das haptische Vergnügen abhanden gekommen ist. Wenn wir früher eine LP in die Hand nahmen, allein schon die LP als gepresstes Produkt war ein Objekt, das man das sozusagen zum Sammeln animierte und somit auch eine Gleichberechtigung erfahren hat neben dem Buch. Mhm. Heute ist für die meisten eine CD is a piece of plastic, ein Stück Plastik, das einfach nicht die Wertigkeit hat, die für uns eine Langspielplatte hatte. Und mit diesem Verlust der Wertigkeit des Tonträgers und jetzt der Zufriedenheit, die man heute hat, einfach über MP3, selbst in einer miesen
auch
Qualität.
Datenreduzierte Formate. Meine,
wir geben uns unglaubliche Mühe mit unseren Künstlern, die technisch besten Aufnahmen herzustellen, um dann zu erfahren, dass die dann auf MP3 über Kopfhörer gehört werden, die uns den Schauer über den Rücken jagt. Nicht? Aber das ist die Realität. Ich gehöre der Offline-Generation an. Also ich kann auch nicht mehr denken wie jemand, der online lebt, wie die jungen Leute heute. Und insofern ist der Niedergang der Tonträgerindustrie, die wir zu beklagen haben, denn die Industrie hat innerhalb von 10 Jahren die Hälfte ihres Umsatzvolumens verloren und das geht immer weiter. Wir werden also in Kürze CDs nur noch kennen als Souvenir oder eben als Visitenkarte der Musiker, um ihre Jobs zu bekommen, um live spielen zu können. Oder wie Prinz gerade gezeigt hat, verschenkt die Platte als Beigabe in einem Magazin.
Das heißt, Geld verdient wird eigentlich nur noch mit Konzerten.
Geld verdient wird in den Konzerten. Die Frage ist halt nur, wie werden denn die jungen Künstler von heute so populär, dass die Menschen wieder in die Konzerte gehen?
Eigentlich nur mit CDs.
Denn sie sind ja bereit, 150 € zu bezahlen für ein Ticket von Prinz Open Air in der Waldbühne, sind aber nicht bereit, 15 € zu zahlen für einen jungen Jazzmusiker hier im A-Train. Mhm. Das ist das Problem. Aber die Herausforderung, die daran geknüpft ist, die Antworten darauf, die kann ich nicht mehr finden. Wir, die wir sozusagen in der Offline-Generation groß geworden sind, wir müssen die Beantwortung der Frage der Online-Generation überlassen. Ich habe nur noch ein wirklich großes Interesse nach wie vor, Künstler zu entdecken, Musik zu produzieren. Wie die dann weiter vermarktet wird, das ist eine Frage, die mich eigentlich nicht mehr wirklich interessiert.
War eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn auch nicht so ganz optimistisch, aber wir sind beide mal der Hoffnung, dass sich gute Musik, vor allen Dingen guter Jazz, weiterhin durchsetzt. Herr Loch, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses erhellende Gespräch und Sie haben uns noch eine letzte Musik mitgebracht. Was ist es?
Ja, das ist eine Neuentdeckung, eine wunderbare junge französische Bariton-Saxophonistin, Céline Bonassina, die uns beweist in ihren 25 Jahren, dass es eben immer noch wunderbare Talente gibt, um die zu kümmern, es sich einfach lohnt und um die zu kümmern, sozusagen für mich mein Lebensinhalt sind und dieser Lebensinhalt verhindert es hoffentlich, dass ich sowohl, wie sagt man, emotional oder auch intellektuell verarme.
Das wird wohl nicht der Fall sein. Dann hören wir jetzt den Zigzag Blues von Celine Bonacina. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Kemper.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.